Ich habe mich gefreut, wie ich gehört habe, welches Thema Peter gewählt hat. Obwohl wir nicht darüber gesprochen haben, hat er das Thema Gemeinde, Wunderwerk Gottes gewählt. Und dazu, und das ist ja fast klassisch, den Epheserbrief gewählt. Wenn man den Epheserbrief betrachtet, ist das der Gemeindebrief, wo der Heilige Geist uns Gemeinde erklärt. Und wir beschäftigen uns ja eine ganze Weile schon mit dem Epheserbrief, mit der Gemeinde. Und so freut mich, dass der Peter dieses Thema heute Morgen auch hat. Ich lese den Predigttext, Epheser 3, 8 bis 12. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächtigen in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Bedrängnis für euch, die eure Ehre sind.
Tja, ihr Lieben, erst einmal habe ich die Sonne mitgebracht, wie ihr seht. Ne? Wenn uns jetzt die Sonne aufgeht im Gottesdienst, dann ist er nochmal doppelt so schön. Und wenn ich jetzt eine Frage an euch stelle, wie geht es euch denn? Gut. Ist das wahr oder ist das gelogen? Ist ja manchmal so, ne? Man sagt, ist gut, und stimmt gar nicht, ne? Und der andere sagt, na ja, mal gucken, ne? Also wir haben in der Gemeinde, wo ich herkomme, so ein Thema darüber, ne? Lüge. Ne? Sollst du lügen? Darfst du lügen? Geht nicht. Dann meinen immer welche, die auch eine Notlüge und dies und das, und das ist ein interessantes Thema, ne? Aber heute geht es nicht um Lügen, heute geht es um die Gemeinde. Wie gesagt, das Wunderwerk Gottes. Und auf den ersten Seiten der Bibel wird berichtet, wie die ersten Menschen das Angebot Gottes, ihm rücksichtslos zu vertrauen, ausgeschlagen haben. Das wissen wir ja. Und wie sie sich selbst dadurch von Gott getrennt haben. Wir wissen von Adam und Eva. Und dann finden wir bis in das letzte Buch der Bibel hinein die unablässigen Bemühungen Gottes, den Menschen eine Gelegenheit zu geben, mit ihm eine Beziehung aufzubauen. Und dabei hat er den Menschen die unterschiedlichsten Wege angeboten. Er hat sozusagen eine Schublade nach der anderen geöffnet und immer wieder etwas Neues herausgeholt. Er hat sie an das Gewissen erinnert. Er hat menschliche Autoritäten über sie gesetzt. Er hat ihnen eine ausführliche Auflistung von Regeln gegeben. Das Gesetz. Aber alle Bemühungen, die haben nichts genützt. Wurden von den Menschen letztlich nicht wirklich angenommen. Und es gelang nicht, so zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Und wie wir uns das übrigens auch wünschen, in Frieden, in Harmonie, ohne Verletzungen, ohne Leid, in vollkommenem Glück. Und der Apostel Paulus schreibt davon eben, was der Martin vorgelesen hat, dass ihm Gott ein Geheimnis offenbart hat, das früheren Generationen verborgen war. Jetzt hat Gott sozusagen die letzte Schublade geöffnet, die er geplant hatte, die er geplant hatte. Und aus dieser Schublade heraus hat er die Gemeinde herausgezogen und sie mit den ersten Christen beginnend ins Leben gerufen. Eine Gemeinschaft von Menschen aus allen Völkern mit den unterschiedlichsten Charakteren, aus allen sozialen Schichten, allen Altersgruppen. Und an diesem Plan Gottes soll der Reichtum des Christus und die ganze göttliche Weisheit sichtbar werden. Und das nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei allen übernatürlichen Wesen, den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Bereichen. Wir wissen ja aus Epheser 6, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben. Ne? Und damit soll demonstriert werden, Jesus Christus ist wirklich der Herr des ganzen Universums. In Apostelgeschichte 10,26 steht, dass er Herr über alle und über alles ist. Manchmal denke ich, das haben wir vergessen, welchen großen, gewaltigen Herrn wir haben. Wir merken schon, dass die Gemeinde nicht nur für uns als Christen wichtig ist, sondern dass sie als eine Demonstration der Weisheit Gottes ein Zeichen weit über unsere vorstellbare Welt hinaussetzen soll. Vergleichen wir sie einmal mit anderen Gruppen in unserer Gesellschaft, in der wir auch leben, etwa mit Vereinen. Ne? Dort schließen sich zum Beispiel Fußballfans zusammen. Auch ein solcher Verein will ein Zeichen setzen. Die beste Fußballmannschaft möchte man haben. Und wenn das nicht klappt, wie man es sich vorstellt, dann wird der Trainer gefeuert. In der Gemeinde Jesu sind Fußballfans, Handballspieler, bekennende Nichtsportler zusammen. Zu ihr gehören Unternehmer, Arbeitnehmer, Auszubildende, Rentner, Hilfsempfänger, Junge und Ältere, Deutsche, Afrikaner, Eskimos, Chinesen und viele andere auch. Waren ja Afrikaner unter uns und auch viele Rentner, Hilfsempfänger, Junge und Alte. Ne? Das ist Gemeinde. Und das ist das Entscheidende jetzt. Und von allen findet man einige in der Gemeinde Jesu Christi. Und in den ersten Gemeinden waren Juden und Nichtjuden, Herren und Sklaven zusammen. Gegensätze, die man sich krass überhaupt nicht vorstellen kann. Und doch wird man immer wieder von Einmütigkeit, von Einheit wird berichtet, dass nicht ein Wunderwerk Gottes ist. Einheit? Habt ihr alle Einheit? Seid ihr einmütig? In Jesus Christus ist das möglich. Wir sind ja vielleicht unterschiedlich. Aber er hat sich da etwas einfallen lassen. In verschiedenen Bildern wird uns im Neuen Testament anschaulich gemacht, wie dieses Wunderwerk von Gott und von uns gestaltet wird oder gestaltet werden sollte. Also Bilder für die Gemeinde. Jesus spricht oft von dem Reich als einem Königreich in Matthäus 22, 1 bis 14. Da wird von einer großen Hochzeitsfeier berichtet, aber all die geladenen Gäste kommen nicht. Daraufhin werden die Diener auf die Straße geschickt, um alle möglichen Leute einzuladen. Alle Menschen, so unterschiedlich oder auch so merkwürdig sie sein mögen, sind in der Gemeinschaft mit Gott in seine Gemeinde eingeladen. Und in Johannes 10 wird Jesus als der gute Hirte beschrieben, der seine Schafe ruft. In Markus 4 erzählt Jesus in einem Gleichnis von dem Samen, das ausgesät wird. Und dann wächst die Pflanze bis zur vollen Reife heran. Und die Gemeinde befindet sich in einem Wachstumsprozess. Ihr Lieben, ihr seid hier auch noch lange nicht fertig. Ne? Dann müssen wir uns auch so sagen. Und das ist das Entscheidende, bis hin in die Ewigkeit. Gott will uns zur vollen Reife kommen lassen. Und wo ich drüber gestolpert bin, ist Matthäus 20, 1,16, stellt Jesus Leute für die Arbeit im Weinberg ein. Das ist für mich eine ganz interessante Stelle. Das lese ich nicht ganz vor, aber doch das Letzte. Wir wissen ja, wo er da geht und die Leute sollen in Weinberg arbeiten kommen. Und ja, geht einfach nicht. Ne? Und sie meckern auf einmal. Ne? Sie kennen die Geschichte ja, wo der auf einmal viel kriegt, der jetzt früh arbeitet. Ne? Und dann geht das ja los in Matthäus 20, 8. Als es nun Abend wurde, sagte der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeit und gib ihnen ihren Lohn. Fange bei den Letzten an und dann bist du den Ersten. Dann kamen die um 5 Uhr eingestellt und empfingen ihren Lohn. Dann die Ersten kamen, meinten, sie würden mehr bekommen, aber alle bekamen ihren üblichen Lohn. Was war das Ende vom Lied? Sie fingen an zu meckern, obwohl der Herr mit ihnen ja ausgemacht hatte. Und wir Menschen sind auch oft unzufrieden, leicht neidig. Wir verlangen mehr Lohn, wir fangen an zu prahlen, unsere Arbeit herauszustreichen. Wie hat Jesus unser Herz gekannt? Und Jesus sagt, ne, liebe Freunde, so geht das nicht. Ihr habt alle euren Lohn bekommen. Und das ist einfach, was auch hier in diesem Wort hineingeht. Was ist mit dem Lohn? Da kommen wir aber auch noch später dran. Es geht einfach nicht. dass man meckert. Leider, ob er nun Kurzchrist ist oder schon länger dazugehört, hat die Möglichkeit, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Tja, mitzuarbeiten, nicht andere arbeiten zu lassen und sagen, ich mache die Türe zu, dann höre ich nicht, wie ihr arbeitet. Hier sind diese entscheidenden Dinge, mitarbeiten. Und das ist wohl das Entscheidende, ob du jetzt schon lange dazugehörst oder erst kurz. Jeder erhält den gleichen Lohn. Alle, ihr Lieben. Wir werden einmal alle den gleichen Lohn kriegen. Und in Epheser 5, 27 steht, auf dass er sich selbst darstellt als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder das etwas, sondern dass sie heilig sei und unsträflich. Also wie eine Braut soll die Gemeinde Jesu dastehen. Schön, makellos, ohne Fehler. Eine Braut liebt ihren Bräutigam. Sie wird aus Liebe zu ihm auf ihren eigenen Lebensstil verzichten und sich ihm anpassen. In all diesen Bildern finden wir einige gemeinsame Aussagen. Jesus Christus ist der Mittelpunkt. Ohne Jesus wäre keine Gemeinde möglich. Ohne König gibt es kein Königreich, höchstens zerstreute Untertanen. Ohne Hirte gibt es keine Herde, höchstens verirrte Schafe. Ohne Weinstock werden Reben zu totem Holz, ohne Bräutigam wäre eine Braut doch ziemlich unmöglich. Stell dir das mal vor, ne? Wie soll das gehen? Die Braut wartet und der Bräutigam geht nicht, oder umgekehrt. Ne? Alle sind für Jesus da. In einem Königreich dienen die Untertanen dem König und führen seine Pläne aus, so war es jedenfalls früher. Eine Schafherde macht zwar den Schatz eines Hirten aus, aber eigentlich sind die Schafe doch für den Hirten da. Die Braut soll dem Bräutigam zugeführt werden, alle sind für Jesus da. Aber es gilt auch, Jesus ist für die Gemeinde da. Ohne Untertanen gibt es keinen König, ohne Schafe kann man nicht von einem Hirten sprechen, ohne Reben ist der Weinstock wertlos, ohne eine Braut gibt es auch keinen Bräutigam. Und beide Christus und die Gemeinde, hängen nach dem Willen Gottes, des Vaters, eng zusammen. Wenn ein Schaf in einer Herde leidet, dann pflegt es der gute Hirte. Wenn der Hirte sich von der Herde entfernen würde, würden die Schafe darunter leiden. Und Jesus möchte der Herr seiner Gemeinde sein. Er möchte der Architekt eines deutlich sichtbaren Bauwerks sein. Und er möchte das Haupt, er möchte der Kopf seines Leibes sein. Nur trennen kann man beide einfach nicht mehr. Ein Bauwerk entsteht nicht ohne einen Planer, so einfach von selbst. Und ein Körper, ein Leib, kann ohne Kopf nicht leben. Und ein Gebäude kann nichts gegen seinen Architekten tun. Und ein Körper kann auch nicht ohne seinen Kopf austauschen, soweit ist die Medizin noch nicht. Einen Trainer kann man ersetzen, aber den Herrn der Gemeinde, den kann man nicht austauschen. Und das ist der Unterschied. Wenn in der Gemeinde etwas schief geht, dann liegt das zweifellos nicht am Trainer, sondern an den Spielern, an uns. Und die Gemeinde ist ja nun auch das Bauwerk Gottes. Befassen wir uns nun einmal etwas ausführlicher mit dem Bauwerk Gottes. In Epheser 2, 19, 22 steht, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchem auch ihr mit erbaut werdet, zu einer Behausung im Geist. 1. Timotheus 3, 15 steht, soll ich aber verzöge, dass du wissest, wie du wandeln sollst in dem Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Habe ich noch eine Stelle? 1. Korinther 3, 16. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Soll jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Eine Besonderheit des Wetzlarer Domes sind die unterschiedlichen Baustile, romanische, gotische, barocke Bauteile. Der Dom hat eine über Jahre, tausend Jahre lange Baugeschichte. Es gab immer wieder Baustopps, Unterbrechungen und ist heute immer noch nicht fertig, genau wie der Kölner Dom auch. So fehlt zum Beispiel der zweite Turm und das Haus Gottes, Die Gemeinde, die Kirche Jesu, hat auch eine lange Baugeschichte. Und in manchen örtlichen Gemeinden liegt der Baubeginn ebenfalls schon viele Jahre zurück. Gemeinden wurden im Laufe der Zeit durch viele Baustile geprägt. Manches Alte wurde ersetzt. Manches blieb auch erhalten. Es gab auch immer wieder Baustopps, Stillstände. Bei Schwierigkeiten der unterschiedlichsten Art das Wachsen der Gemeinde verhinderten. Da müssen wir einfach mit rechnen, dass es auch Angriffe gibt, Anfechtungen und so weiter und so fort. So wie der fehlende Turm wird Sarah Dom immer wieder daran erinnert, dass die Idealgestalt noch nicht erreicht ist. Und hier ist unsere Idealgestalt ja auch noch nicht erreicht. Und das ist eben, was so entscheidend ist. Es erinnert uns immer wieder daran. Auch wir in der Gemeinde Jesu sind noch unfertige Baustellen haben vor uns, die uns daran erinnern, Idealzustand, der kommt noch, der ist noch nicht da. Was man mit der vielfältigen Nutzung des Domes aber trotzdem sagen kann, er wird umfassend zu dem Zweck genutzt, worin er gebaut wurde. Da stört auch der unfertige Turm noch nicht. Da stören nicht die alten erhaltenen Teile aus dem 10. und 11. Jahrhundert. Da stören nicht die vielen Baustillstände der Vergangenheit. Der Turm wurde gebaut zu Gottesdienst und das war seine Aufgabe im Hause Gottes. In der Gemeinde gibt es ja auch sehr unterschiedliche Gebäudeteile. Stören sie uns bei der Erfüllung unserer Aufgabe, zu einem heiligen Tempel im Herrn zu werden? Fragezeichen. Stören die uns? Unser Haus Gottes ist an vielen Stellen noch nicht fertig. Überall gibt es Baustellen. Stören sie uns bei der Erfüllung der Aufgaben, die Gott uns zugewiesen hat? Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus der Eckstein ist. Ich bin überzeugt, wenn die Grundlage, das Fundament unseres Gemeindeaufbaus die Bibel ist und Jesus Christus als Eckstein alles im Lot hält, dann können wir trotz aller Baustellen, trotz all unserer Schwachheiten ein deutlich sichtbares Heiligtum Gottes sein, in dem Gott selbst verehrt wird und in dem auch wir aufgebaut werden, gestärkt, bevollmächtigt werden, als lebendige Steine den Bau der Gemeinde mitzutragen. Und das erfordert manchmal schon eine große Belastbarkeit. Das ist euch nicht neu und mir auch nicht. Aber solide Steine halten viel aus. Man stelle sich einmal Belastbarkeit vor, die großen Steine in unterem Teil des hohen Turmes des Domes. Wie enorm stark wird ein solcher Stein über Jahrhunderte belastet und doch hat er diesen ständigen Druck ausgehalten. Der Vergleich bringe ich aber trotzdem. Vielleicht werden auch wir manchmal so stark belastet, dass wir meinen, ich halte nicht mehr aus. Unter dem hohen Druck. Aber der Herr sagt uns ja, dass in unserer Schwachheit seine Stärke sichtbar ist. Es geht immer wieder nur um Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde. Um ihn geht es. Wenn ich mich an ihm orientiere, wenn ich mit ihm verbunden bin, durch den Heiligen Geist und auf ihn höre, wir haben ja dem Kinderlied ja auch gesungen, das ist doch das Entscheidende. Herr, du bist da und du bist das Haupt. Es geht nicht, dass ich, wie oft habe ich das erlebt, dass Geschwister sauer waren, weil ihre Strukturen, ihre Vorsätze, ihre gut gemeinten Ratschläge in den Gemeinden, wo ich herkomme, nicht umgesetzt wurden. Die waren sauer, beleidigt und zogen sich raus. Da geht es doch gar nicht drum. Es geht doch um die Strukturen, um das, was Gott möchte, was Jesus uns aufträgt. Das ist doch das Entscheidende. Und er ist doch unser Ratgeber. Er will uns doch weiterführen, um das auch zu leben, was wir sein sollen. Lebendige Steine von ihm. Und das ist doch das Entscheidende. Wir müssen nichts alleine aus uns heraus tun, mit unseren Kräften tragen. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes. Ihr werdet alle mit aufgebaut, ihr Lieben. Dass wir uns das immer wieder neu ransagen. In einer Behausung Gottes im Geist. Und welches Vorrecht ist es, in einem solchen Bauwerk Gottes, das ja viel wichtiger und viel bedeutsamer ist als der größte und schönste Dom, mit dabei sein zu dürfen, eine Behausung Gottes, ein Haus Gottes zu gestalten. Ein weiteres öfter gebrauchtes Bild der Gemeinde, wird uns Epheser 1, 22, 23 gesagt. Da steht nämlich, alles hat ihm Gott zu Füßen gelegt und hat ihn das Haupt aller Dinge dann der Gemeinde als Haupt geschenkt. Sie ist sein Leib, die volle Ausgestaltung dessen, der vollkommen erst in allen zur Erfüllung kommt. Geschenkt. Alles ist geschenkt, ihr Lieben. Und er will uns da umgestalten, er will uns da gebrauchen. Und die Gemeinde ist ja nun mal der Leib. Und hier wird Christus wieder als das Wichtigste beschrieben. Das Haupt über alles. Wenn wir selbst unser Haupt sein wollen, wenn wir selbst bestimmen wollen, was für uns gut oder schlecht ist, dann sind wir echt arm dran. Wir können nur von Herzen danken, dass Jesus selbst das Haupt der Gemeinde ist. Er leidet nicht an Vergesslichkeit oder anderen Ausfällen, wie wir sie auch manchmal als Menschen nur oft erleben. Er weiß immer, was für uns gut oder schlecht ist. Und wenn wir als seine Glieder, seines Leibes uns verstehen, ist es für uns persönlich wirklich das Beste, wenn wir das tun, was er uns zu tun heißt. Und dazu finden wir im Neuen Testament jede Menge Hinweise, die oft genug so eindeutig und oft so klar formuliert sind, dass man sich nur fragen kann, warum tue ich das einfach nicht so, wie es da steht? Und Paulus nennt in dem Bild des Leibes auch Gründe dafür, dass nicht immer alles so klappt, wie es sich das Haupt Jesus gedacht hat. Wird das Auge sagen können, ich brauche den Fuß nicht? Oder wird der Fuß sagen, ich möchte lieber das Auge sein? In der Gemeinde Jesu gibt es sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, oft auch recht merkwürdige Charaktere. Vielleicht bin ich davon eins, von den Merkwürdigen. Und Jesus möchte jedem dieser von ihm erlösten Menschen eine ganz besondere Aufgabe in seinem Leib zuweisen. Und dabei stellen wir fest, dass Neid auf andere dem Körper, dem Organismus nur schaden kann. Und wir merken, dass wir alle voneinander abhängig sind. Und das muss uns auch immer wieder bewusst werden. Das gilt ja schon in unserer Gesellschaft so. Wenn die Lokführer streiken und dann viele Zugverbindungen ausfallen, leiden viele, die zur Arbeit fahren wollen, darunter. Wenn die Müllabfuhr streikt, wissen wir auch, was passiert. Und stellen wir uns vor, alle Bäcker würden streiken und es gäbe kein Brot. Wenn Gemeindeglieder sich aus der Mitarbeit zurückziehen, weil sie eigene Interessen lieber folgen, leidet der ganze Organismus darunter. Also ich will jetzt hier keinen Druck ausüben, ne? Aber das ist schon so. Wenn Gemeindeglieder nicht mehr am Leben der Gemeinde teilnehmen, obwohl sie es eigentlich könnte, also Kranke kann ja sein, die können nicht, okay? Dann wird der Leib geschwächt, und manche sind ganz lahmgelegt. Das müssen wir uns auch mal sagen. Er wird geschwächt und vielleicht sogar ganz lahmgelegt. Läuft nichts mehr. Es ist wie ein Streik, der viele Menschen betrifft, auch wenn sie nicht unmittelbar an den Ursachen des Streiks beteiligt sind. Nun gibt es Christen, das sind ganz schlaue, ne, die sagen, ich gehöre zur unsichtbaren, zur sogenannten universalen Gemeinde. Also ich brauche hier nicht mitzuarbeiten, ich gehöre ja zur universalen Gemeinde. Deshalb brauche ich hiervor auch nicht mitzuarbeiten. Ich komme auch so mit meinem Herrn klar. Was ist das denn nun mit dieser unsichtbaren Gemeinde Jesu? Muss man denn zu einer Kirche oder zu einer Freikirche gehören und dort aktiv mitzuarbeiten? Es gibt ja eine sichtbare und unsichtbare Gemeinde. Das ist nun mal so. In 2. Timotheus 2,19 steht aber der feste Grund Gottes. Komisch, ne? Die Gemeinde ist immer der feste Grund Gottes. Bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Sein. Der Herr kennt die Sein. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. Jeder, der Jesus als den Mensch gewordenen Sohn Gottes bekennt, der bekennt, dass Jesus für seine Sünden am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und nun im Himmel zur Rechten des Vaters sitzt. Jeder, der so an Jesus Christus glaubt, deshalb von Gott angenommen wurde, gehört zu Jesus. Er wurde von Gott selbst herausgerufen und in den Leib Jesu eingefügt. Also ich kann nicht in einer unsichtbaren Gemeinde gehören, ohne zu dienen. Das kann ich nur in der Ortsgemeinde, wie es mich hingestellt hat. Und das soll ich tun. Ich darf mich nicht, ich sage jetzt mal so, mich nicht einbringen. Das geht nicht. Ich kann keinen Streik machen. Auch mache ich nicht, lass die anderen machen. Und da ist auch die Gemeinde aufgerufen, nachzugehen, in Liebe zu ermahnen. In der Bibel steht ja drin, wenn die Ältesten ermahnen, mit sanftmütigem Geist, also nicht der Knüppel raus, sondern mit sanftmütigem Geist. Aber klar und deutlich. Ich glaube schon, dass man dazu aufgerufen ist. Das griechische Wort, was im Neuen Testament für Gemeinde verwendet wird, heißt Ekklesia. Und manche Gemeindegruppen verwenden dieses Wort in ihrem Gemeindenamen. In der griechischen Kultur war das Wort bekannt. Man verstand darunter die Versammlung aller freien Bürger einer Stadt, die regelmäßig zusammengerufen wurden. Das waren nicht alle Einwohner einer Stadt, die freien Bürger waren eine Minderheit. Wenn der Herold durch die Straßen ging und zur Ekklesia rief, dann traten die Bürger aus ihren Häusern und versammelten sich am vereinbarten Ort, über die Angelegenheiten der Stadt zu beraten. Im Neuen Testament wird dieses Wort in einem erweiterten Sinn gebraucht. Die Gemeinde setzt sich zusammen aus Menschen, die von Jesus selbst herausgerufen wurden und nun auf dieser Erde sichtbar machen soll, was Gott sich unter der Gemeinde vorstellt. So wie es bei den Griechen erst für die ganze Stadt sichtbar wurde, wenn sie Stadt traf, dafür war es eine Ehre. Ihr Lieben, dass ihr hier seid, ist eine Ehre. Ja? Ein Vorrecht, an dieser Versammlung teilnehmen zu dürfen. Und bei den ersten Christen war es selbstverständlich, dass man nicht unsichtbar sich zu Jesus stellte, sondern dass man das auch sichtbar machte und sich traf, um sich lehren zu lassen, um Gemeinschaft zu pflegen, das Mahl des Herrn zu feiern und zusammen zu beten. So wird es ja in Apostelgeschichte 2 auch dargestellt, ne? Ab 42. Da geht aber voraus, Vers 41, die nun sein Wort annahmen, wurden getauft, und es wurden an jedem Tag hinzugetan, etwa 3000 Seelen. Ja, das braucht hier nicht zu sein. Das wären ja schon, wenn es 100 wären, ne? Die passen vielleicht noch ein bisschen rein. Aber was geht da denn? Sie hielten beharrlich fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Ja? Und dann kamen heilige Furcht, es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und täglich, damit höre ich dann hier, in Apostelgeschichte auf, kamen sie einmütig im Tempel zusammen und brachen das Brot in den Häusern. Ihre Mahlzeiten nahmen sie mit Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und ließen Güte walten gegenüber dem ganzen Volk, der ganzen Umgebung. Auch für uns ist es eine ganz besondere Ehre, ein herausragendes Vorrecht zu haben, zur Gemeinde zu gehören, an den Zusammenkünften teilzunehmen zu dürfen. Uns herausgerufen und in diese Gemeinschaft gestellt. Du bist nicht zufällig hier. Gott hat dich herausgerufen und hier in diese Gemeinde gestellt. Und dazu seid ihr jetzt berufen, mitzuarbeiten. Gabenorientiert mitzuarbeiten. Das wäre ja ein Thema für sich. Im Hebräerbrief werden wir aufgefordert, diese Zusammenkünfte nicht zu versäumen. Wer also nicht an dieser sichtbaren Gemeinde teilnimmt, der missachtet dieses Vorrecht, das uns von Gott geschenkt wurde. Wir sind von Gott beschenkt. Wie der Hirte die Schafe seiner Herde kennt und sie mit Namen ruft, so hat Jesus selbst uns herausgerufen. Da staune ich immer wieder neu, wenn der Herr dann sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Hören wir seine Stimme? Da muss ich etwas erzählen, ist schon ein paar Jahre zurück. Ich war für Besuchsdienst unter anderem mit eingeteilt. Und dann bin ich in ein Seniorenheim gegangen, zwei alte Schwestern zu besuchen. Und ich stehe jetzt auf dem Weg dahin. Und eine wohnt links, die andere rechts. Und ich gehe rechts. Und der Heilige Geist sagte mir, geh erst nach links. Ich weiß nicht, ob ich euch nur geht, ob ich nur so dumm bin. Auf alle Fälle, ich gehe nach rechts. Immer wieder kam ich jeder erst nach links. Ich gehe nach rechts. Weißt du, was das ist? Du hast geplant und machst das. Dann komme ich da an, will ich bei der Schwester klingeln, kann ich den Namen nicht lesen. Ich denke, wieso ist die nicht auf dem Namensschild? Was war hier konsequent? Ich musste nach links. Als ich da war, die Schwester wartete 2 Stunden, schrie ihr zum Herrn in ihrer Not und sagte, Herr, sende mir einen Bruder. Ja? Und ich denke, wieso? Ich gehe rechts, nicht links. Aber wenn Gott eingreift, so ein ganz kleines Schild kannst du nicht lesen. Der Name war nicht da. Und später bin ich dann nochmal durch das Haus gegangen, das andere, bin ich bei der Schwester gegangen. Ich sage, hör mal, hast du deinen Namen nicht mehr raus? Wieso das denn? Gehen wir raus, stand ganz klar. Das ist eine kleine Begebenheit, wenn wir stur sind und nicht hören auf das Wirken des Geistes. Gott führt doch. Also habe ich scharf seine Stimme nicht gehört. Ne? Und das ist es, was wir auch daraus immer wieder neu auch lernen dürfen. Also wie der Herr, der Hirte die Schafe seiner Herde kennt und sie mit Namen ruft, so hat Jesus herausgerufen. Es wäre doch pure Dummheit, sich nicht zu dieser Herde zu halten und auf eigene Faust frisches Wasser und saftige Wiesen zu suchen. Vielleicht würde uns manchmal verirren oder uns den vielen Gefahren wilder Tiere aussetzen. Mit dem Verirren ist ja auch wieder so ein Ding. Manche verirrten sich ja. Und dann ist die Frage, kommen die Verirrten wieder zurück? Das ist auch so. Wer darf das einfach so sagen? Wir haben 2, 3 junge Leute, die im Moment nicht in die Gemeinde kommen, aber schon über Monate. Und mit einer sind wir im Gespräch gewesen. Da habe ich gesagt, warum kommst du nicht? Sie möchte so gerne zurück in die Gemeinde. Ihr Herz brennt weiter für sie, aber sie möchte in die Gemeinde wieder zurück und traut sich nicht. Wisst ihr warum? Gegen die dummen Sprüche der Geschwister. Ich habe es ja selber schon erlebt. Da sind welche weg gewesen. Wir waren froh, dass sie wieder zurückkommen. Und dann gehen Geschwister hin. Und sagen, ach, du bist wieder da, ich dachte, du wärst gestorben. Solche Sprüche hindern andere wieder zurückzufinden. Da bleibt ihnen oft nur der Weg wieder zu einer anderen Gemeinde. Du kannst nicht alle Geschwister sagen, also pass auf, was du sagen sollst. Aber wenn wir doch jetzt mit Jesus verbunden sind und auf seine Stimme hören, dann werden wir doch so einen Spruch nicht loslassen. Und das ist eben das Schlimme, was manchmal dabei ist. Wir haben auch schon mal Probleme damit, dass Gott die Menschen in die Gemeinde beruft. Menschen mit denen, wo wir nie in einem Verein oder einer anderen Gruppe freiwillig zusammen sein wollten. Erst recht nicht in einer Familie. Obwohl man sich da ja die anderen ja auch nicht aussuchen kann. Ne, Steffi, kannst du nicht deine Schwester aussuchen. Ne? Warst du nicht gefragt. Und doch ist es Gottes Vorstellung, dass gerade die unterschiedlichsten Menschen Gemeinschaft haben können, und sollen, weil Jesus selbst es möglich machen will. Was für uns unsichtbar bleibt, ist die letzte Entscheidung darüber, wer nun wirklich zu der Gemeinde Jesu gehört. Also für uns selbst können wir es wissen. Ja, ich bin ein Eigentum meines Herrn Jesus Christus. Ja, ich gehöre dazu und weiß, dass ich auch nach meinem Tod in der Gegenwart Gottes sein werde und meinen Herrn sehen darf. Für einen anderen können wir das nicht entscheiden. Wir können lediglich an seinem Verhalten gewisse Rückschlüsse ziehen, aber letztlich müssen wir es Gott überlassen zu entscheiden, ob der andere von ihm angenommen wurde oder nicht. Und das bleibt für uns verborgen, unsichtbar. Allerdings unser Verhalten, wie wir uns geben, was wir reden, ob und wie wir die Gemeinschaft pflegen und in dieser Gemeinschaft auch leben, das ist ja immer sichtbar so oder so. Und hier können wir uns fragen, wirke ich auf andere Menschen so, wie sich Gott ein Glied seiner Gemeinde vorstellt? Und wenn wir jetzt noch einen Blick auf das Bild der Familie werfen und dann sogar behaupten, dass dies ein Stück Himmel auf Erden ist, da dann kommen wir schon bis ins Stocken. Die Gemeinde, die Familie Gottes, ein Stück Himmel auf Erden. Und Paulus schreibt ja da in Epheser 2,19, dass wir Gottes Hausgenossen sind. Und wenn wir wirklich zu Jesus Christus gehören, nennen wir uns ja auch Kinder Gottes. Und wir wollen ja in dieser Familie Gottes leben. Aber wie sieht das denn praktisch aus? Gott hat sich die Gemeinde ausgedacht und tatsächlich etwas von seinem Reich, vom Himmelreich, hier auf der Erde, den Menschen und darüber hinaus auch den Mächten, den himmlischen Orten vorzuführen. Er möchte, dass wir hier schon so leben, wie wir es später im Himmel in Vollkommenheit tun werden. Konkret heißt das, dass Gott möchte, dass wir die Frucht des Heiligen Geistes sichtbar machen. Wie der Weinstock gute Reben hervorbringt, so können und dürfen wir mit der Hilfe Gottes das zeigen, was uns im Brief Galater 5 ausgelistet wird. Die Liebe, die Freude, der Friede, die Langmut, die Freundlichkeit, die Güte, die Treue, die Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wäre das nicht wirklich ein Stück Himmel auf Erden, wenn es uns gelingen würde, das im Umgang mit unseren Glaubensgeschwistern umzusetzen? Ich habe manchmal den Eindruck, dass es Christen, die unter starker Verfolgung zu leiden haben, die unter enormem Druck stehen, es leichter fällt, so ein Stück Himmel auf Erden zu praktizieren. Sie müssen enger zusammenrücken, sie müssen zusammenhalten, sie müssen sich gegenseitig helfen und schätzen, sie müssen vorsorglich miteinander umgehen, um in einer massiv feindlichen Welt als Christ überleben zu können. Wir stehen hier nicht unter diesem starken Druck und das verführt uns doch sehr schnell dazu, nicht liebevoll miteinander umzugehen. Die Freude am Herrn, die unsere Stärke sein soll, mit der Freude an unserem eigenen Leben zu vertauschen, Unfrieden zu verbreiten, ungeduldig zu reagieren oder unfreundlich und hart zu sein, uns selbst mehr zuzutrauen als unseren großen Gott, ein ganz wichtiges Thema. Ich habe mit einem Bruder getroffen, der Krebs hat und sagt, jetzt wäre es besser und die Ärzte hätten auch festgestellt, dass es aufwärts geht, aber da sind noch verschiedene Dinge, die werden wohl nie weggehen. Ich sehe das anders, weiß ich ja nicht, ob sie weggehen, aber wenn ich schon mit Gottes Hilfe nicht mehr daran rechne, ja, okay, dann gehen sie vielleicht nicht weg, ich weiß es nicht, aber mit Gottes Hilfe ist doch alles möglich. Ist doch alles möglich. Manchmal auch Unmut statt Sanftmut zu äußern. Wir merken hier deutlich, dass Gemeinde Jesu noch ein unfertiges Bauwerk ist, mit manchen offenen Baustellen. Ein Leib, in dem hier und dort noch gestreikt wird. Das mag ja alles sein. Ne? Und doch möchte Gott, dass wir als die Familie Gottes, als seine Gemeinde, ein Stück Himmel auf Erden sichtbar machen. Warum denn? Für die Menschen um uns her, um uns herum. Und sogar für die übernatürlichen Wesen an den himmlischen Achtern, damit die überragende Weisheit Gottes an der Gemeinde unter Beweis gestellt wird. Und ich bin so toll begeistert, was der Paulus dann auch hier geschrieben hat in diesem Text. Den Allerunbedeutendsten unter allen Heiligen nennt sich der Apostel Paulus, der so viel erlebt hat. Ja? Die unvergleichlich hohen Berufungen und der einzigartige Dienst ihm geworden, beugt ihn vor Gott in den Staub, in der Annahme, am allerwenigsten Anspruch eine solche Ehre und Auszeichnung erheben sich zu dürfen. Durch die Vergleiche mit allen Gliedern der Gemeinde ist die Selbstbeurteilung weit über das Maß von 1. Korinther 15 hinausgenommen. In Korinth nannte er sich der Kleinste unter allen Aposteln. In 2. Korinther bezeichnet er sich als nichts. Wie bezeichnest du dich? Als nichts? Als der Kleinste? Na, nur so klein bin ich ja auch nicht. Ne? Also, ich habe ja was zu sagen, ich bringe mich auch ein, die Leute sehen es ja alle. Ne? Trotzdem sagt der Paulus, ich bin ein Nichts. Nur mit Nichtswürdigen baut der Jesus sein Reich. Und das sind die Leute, denen der Herr seinen unerforschlichen Reichtum zur Verkündigung anvertraut hat. Die Gemeinde ist es, durch die Gott seine sehr mannigfaltige Weisheit auch den Mächten und Gewalten der Himmelswelt offenbaren will. Gott schuf die Welt mit der Absicht, seinem Sohn eine Gemeinde mit ewigem Bestand zu bauen, in welcher Christus mit der Gemeinde und in der Gemeinde das allbeherrschende Haupt sein soll. Die Engel gelüstet es, in dieses Geheimnis Christi, das bis dahin verborgen geblieben war, hineinzuschauen. 1. Petrus 1,12. Staunend und bewundert ruht ihr Blick auf der sich bildenden und bauenden Gemeinde. Sie haben ihre Lust an der Gemeinde Gottes, die in wunderbarer Weise aus dem verlorenen und verdammten Menschengeschlecht herausgesammelt wird. Alle himmlischen Heerscharen sind aufmerksame Beibewohner und Zuschauer dieser göttlichen Schauspiels. An der Gemeinde haben sie höchstes Interesse. Frage: Erinnerst du dich noch, als Christus dir begegnet ist, als alles anfing und du dann wachsen durftest? Kannst du dich noch erinnern? Wie fühlst du dich heute? Du weißt viel. Was machst du mit dem geistlichen Reichtum, welcher Christus dir geschenkt hat? Du weißt doch viel. Du weißt viel, welche Gedanken bewegen sich, wenn du an andere denkst. An andere. Und Paulus ist mir ein großes Beispiel. Ich kann immer wieder umkehren, wo ich mich versündigt habe. Und dazu lädt mein Herr Jesus mich ein. Da habe ich noch zum Abschluss eine Stelle aus Lukas 17. Dort sind nur 4 Verse. Wer unter euch hat einen Knecht, der ihm den Acker flücht und das Vieh weidet und sagt bei seiner Heimkehr vom Felde zu diesem Knecht: Jetzt geh hin und setz dich zu Tisch. Ist es nicht so, dass er ihm sagen wird: Bereite mir das Mahl, binde die Schürze um, bediene mich, bis ich gegessen und getrunken habe? Dann kannst auch du essen und trinken. Ob er dem Knecht einen besonderen Dank sagen wird, weil er seine Aufträge ausgeführt hat? Ich meine nicht. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, dann sprecht: Wir sind ja nur geringe Knechte, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Ich weiß nicht, wie ihr das aufnehmt, unnützer Knecht. Das ist ja geschrieben, damit wir uns nicht erheben, damit wir uns nicht erhöhen, sondern sagen: Okay, Herr, du bist der Chef. Und in dem Ganzen, was dir zur Vorwurfshalt aufhört, sage ich immer wieder neu: Ich darf mich freuen, dass ich dem lebendigen Gott, meinem Herrn Jesus Christus, dienen darf. Und das ist einfach dieses Mutmachende. Ich freue mich, und wir haben eben diese Lieder gesungen: Lobpreiset unseren Gott. Oder sagt er: Freut euch. Und das wünsche ich dir, dass du dich freust heute. Nicht nur heute, sondern dass die Freude die ganze Woche mitgeht. Egal, was du an Problemen, Sorgen, Nöten hast. Denk dran, die Stimme deines Herrn zu hören. Er wird dich führen.